Hi, bevor es losgeht, muss ich euch ein letztes Mal daran erinnern, dass wir am Donnerstag live in Berlin zu sehen sind. Und zwar Christoph, Lukas und ich, die jetzt gleich auch die Folge zu Megalopolis machen. Wir sprechen im Filmrauschpalast Berlin über KI im Film. Und vorher wird der Film The Beast von Bertrand Bonello gezeigt. Das ist so ein Sci-Fi-Arthouse-Film auf mehreren Ebenen in einer KI-beherrschten Welt. Das geht um 18:30 Uhr los. Tickets kosten 12 Euro und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da auch vorbeikommt. Link dazu ist in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ihr habt den kritischen Filmpodcast heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Christoph Dobitsch.
Moin moin.
Und es ist tatsächlich soweit. Wir haben ihn gesehen und sprechen jetzt darüber. Francis Ford Coppolas Megalopolis. Ich bin Christian Caesar Clodio Eichler. Schönen guten Tag. Hi.
Hat der Podcast auch 120 Millionen Dollar gekostet?
Oder? ja, nur weil ihr das auf Steady unterstützt. Aber die Kosten sind noch lange nicht drin. Also wenn ihr uns da noch mehr supporten wollt, steadyhq.com/katz ist die Adresse. Leute, wir haben neulich ein Special aufgenommen zu den Filmen von Francis Ford Coppola. Wir haben über einige gesprochen. Und da hat Megalopolis aber noch gefehlt, den wir mittlerweile jetzt alle gesehen haben, um unseren Eindruck von diesem Regisseur zu vervollständigen, vielleicht der letzte Film, den er gemacht hat. Mal schauen, ob da noch was kommt. Ein Film, der sehr, sehr lange in der Mache war und auch geplant war. Und der erste Coppola, glaube ich, der ins Kino kommt während unserer, so sag mal, professionellen Karriere oder so. Christoph, ich glaube, du hattest so aus dem Special mitgenommen, mit nicht zu vielen Erwartungen reinzugehen in diesen Film. Wie war das denn? Bist du mit gedämpften Erwartungen dann auch rein?
Komplett. Also, als ich den ersten Trailer sehe, den ich immer noch total interessant finde, wo Adam Driver auf dem Chrysler-Building ist und die Zeit anhält, ich mochte die Visualität, ich mochte, dass er mir nicht zu viel sagt. Ich dachte, wow, das könnte ein Kinoerlebnis sein, was mich mitnimmt und weghaut. Und dann sind wir, wie gesagt, nochmal durchs Coppola-Oeuvre gegangen. Ich habe gedacht, aha, da hat doch genauso viele Fehlschläge wie Triumphe und wird es das eine oder das andere oder eine Mischung. Deswegen bin ich da wirklich sehr offen reingegangen, weil ich ja auch das schlechte Kritikerfeedback schon im Hinterkopf hatte, als ich dachte, geht man zu hart damit um, ich will nicht in die eine oder andere Richtung hoffen oder bangen. Und mein Kinoerlebnis war sehr bizarr. Der lief hier zu einer Zeit in Hamburg, wo auch das Hamburger Filmfest war, lief Megalopolis an. Die Kinos waren fast alle ausgebucht und die Vorstellungen, die übrig waren, waren nur in den kleinsten Sälen, also in so 12, 15 Leute Sälen, in denen die gerade noch frei waren. Und dachte, okay, das kann nicht gut sein, ich kann mir nicht Megalopolis in so einer Schuhschachtel angucken. Und eine Vorstellung im schönen großen Savoy-Kino am frühen Nachmittag habe ich noch gefunden, habe ich mir sofort ein Ticket bekommen. War da irgendwie mit 16 anderen Leuten in so ein über 100-Leute-Kino drin. Ganz komische Stimmung. Und ich habe vor dem Film gehört, die Leute haben sich ganz angeregt unterhalten. Und, ah ja, Apocalypse Now ist einmal Lieblings- und oh, hoffentlich ist er so gut wie der Pate. Also die hatten die großen Coppola-Filme im Hinterkopf. Und während des Films hat man so gemerkt, wie so die Energie rausgeht. Und es fing immer mehr Tuscheln und auch immer mehr kontinuierliches so Gekicher an. Es gab so eine kleine Gruppe, die immer wieder so so, es war, als die Lichter wieder angingen, habe ich so in jeder Ecke und im Foyer immer gehört, so, ja, das war ja nix. Ja, Coppola, ne? Was war das denn? Und irgendeine meinte so, als ich vorbeigegangen bin, zu ihrer Gruppe, ja, der Coppola, der ist einfach über die letzten Jahre blöd geworden, oder? Und egal, was ich vom Film erfunden habe, ich hatte das Gefühl, die Leute sind da so reingegangen, wie ich es ursprünglich getan hätte. Mit den großen Coppola-Werken im Hinterkopf. Und dann sieht man das und merkt, das ist eben nicht der Part, das ist nicht Apocalypse Now. Also, was ich sagen kann, mein Kinopublikum war total enttäuscht, mega frustriert. Und ich bin immer noch, obwohl ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, irgendwo in der Mitte mit für und wider und mit positiven und negativen Überraschungen rausgegangen.
interessant, weil dieses Erwartungsmanagement finde ich ganz, ja, manchmal auch so ein bisschen überdiskutiert heutzutage bei Kinofilmen, aber ich fand es ganz interessant, weil bei Joker 2 ja gerade angeblich das Gleiche passiert, also im Discord, also im Katz-Discord diskutieren wir quasi schon, wir reden jetzt seit einem Jahr darüber, dass es interessant ist, dass sie kaum Musical-Szenen in den Trailern haben und es ja aber ja ganz klar ist, dass das wohl ein Musical wird und jetzt sieht man halt so Rage-Videos auf TikTok, was, ein Musical und keine Ahnung was und ich bin wiederum, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, also ganz anders in Megalopolis reingegangen, weil wir haben natürlich schon seit Cannes diese ganzen Verrisse gelesen, dieses Ganze, der Film ist so furchtbar und jetzt auch im Katz Discord die ganze Zeit diesen Mega-Hype, den viele jetzt auch wieder aufgebaut haben zu diesem Film, jetzt erst recht und das wird super gut und keine Ahnung was und ich bin richtig mit so einem, fast mit Stift und Zettel reingegangen und dachte, okay, wie ist es jetzt, was ist da alles drin, ich muss irgendwie alles rausfinden, was hier drin ist und dann, ja, müssen wir jetzt gleich drüber reden, wie das war, aber Lukas, vielleicht noch bei dir, wie bist du reingegangen in diesen Film?
Du hast schon recht, wir sind in einer Zeit, in der so Metadiskussionen über Filme sehr präsent sind. Ich glaube, mich hat vor allem diese Diskussion um das Erretten von Filmen, das Wiederentdecken von Filmen beschäftigt, der ja fast so eine Art Fetisch der Filmkritik geworden ist. Selbst die Werbekampagne hat mit so unglücklicherweise durch KI generierten ehemaligen Kritiken für Filme von Coppola, nämlich seinen großen Hits damals, also so der Pater Apocalypse Now oder so, diese Angst geschürt, man könnte diesen Film vielleicht verfehlen. Also das war schon so ein bisschen so ein Ruinenwertfilm, oder? Also man hatte schon gedacht, was ist, wenn der in 30 Jahren wiederentdeckt wird? Er ist schon so ein bisschen konzipiert, so wie man manchmal vielleicht Gebäude gebaut hat, um sie in Jahrhunderten irgendwie als besonders schön zu entdecken in manchen Architekturströmungen. Ich muss sagen, ich dachte irgendwann ein bisschen an Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki, denn es gab ja diesen Verriss von Ein weites Feld von Ranicki, in dem er schrieb, er hätte eigentlich lieber ein Buch gelesen über die Liebe von Grass zu seiner Frau. Und stattdessen hat Grass dann eben über über den Fall der Berliner Mauer und die Wiener Vereinigung geschrieben. Und ich habe das Gefühl, es war irgendwie ein Film, der beides auf interessante Weise vereinigt, Politik und Liebe. Denn es geht für mich, und ich denke, jeden, den man fragen wird, wird eine andere Antwort geben, worum es in diesem Film eigentlich geht. Es geht für mich um Politik und Liebe, vielleicht so ein bisschen so Erich Fromm-artig. Denn mir sind in Erinnerung geblieben, Kunst als die Möglichkeit, die Zeit zu unterbrechen, den Weltwandel zu unterbrechen, Lücken zu reißen in das Geschehen, das aktuell existiert und die Liebe, die diese Fähigkeit, nachdem sie verloren gegangen ist, wiederherstellt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es vergleichsweise wenigen werden sich auf diese spezifischen Aspekte kapriziert haben, aber ich glaube, es ist eben ein Film, der so voll ist, wie du schon beschrieben hast, Christian, man möchte mit Zettel und Stift daneben sitzen, um alle Referenzen, alle Bezugssysteme irgendwie aufzuschreiben, der mehr Angebote macht als aufzwingt. Und das war für mich tendenziell eher sympathisch. Gleichzeitig habe ich aber natürlich auch das Gefühl, dass er viele thematischen Aspekte reinbringt. Das ist ja so eine Art Palimpseste. Der Film ist eigentlich im Kopf seit 1979 und alles überschreibt sich immer wieder neu. Also da sind dann irgendwann das Römische Reich und Robert Moses und natürlich auch Trump und Cancel Culture. Und es ist eine etwas unglückliche Melange an manchen Stellen. Also es gibt viele Aspekte, die scheinen mir besser gelungen als andere. Und ich glaube, dem wird kaum einer widersprechen. Alle Kritiken, die begeistert waren, die ich gesehen habe, haben immer noch einzelne Aspekte, die sie etwas unglücklich finden. Es ist natürlich in weiten Teilen irgendwie auch so eine Fountainhead-Variation. Wir denken an Ayn Rand und den Objektivismus.
Soll ich kurz noch mal sagen, worum es geht? Weil du bist jetzt schon richtig. Ja. Also.
Aber das wäre jetzt meine Hinleitung dazu gewesen, weil es ja schon ein sehr ähnlicher Plot ist. Aber vielleicht erzählst du den dann noch mal nach oder nennst die wichtigsten Punkte.
Ja, genau, weil ich habe das Gefühl, jetzt besprechen wir ja schon so stark den Inhalt. Genau, The Fountainhead, ich finde, müssen wir gleich alles dazu sagen. Ja, das ist ja auch ein Buch, was ich total mag, obwohl das immer so gescholten wird. Und deswegen, das soll jetzt ein linker Fountainhead sein, habe ich dann so gehört. Also finde ich auch gar nicht.
Links finde ich schwierig, weiß ich nicht.
Ja. Gut, also Francis Ford Coppolas Megalopolis, wir wissen, 120 Millionen eigenfinanziert, Teile der Weingute verkauft und so weiter und so fort, will er schon ewig machen, diesen Film. Es spielt in einem Zerrbild von New York, New Rome, heißt der Staat eigentlich auch, oder? Also, okay, siehst du, da sind schon wieder Fragezeichen, bei denen man hätte mitschreiben müssen. Aber auf jeden Fall sind wir in so einem New York, das jetzt New Rome heißt. Und da gibt es einen Konflikt. Wir haben eine, ja, sehr Howard Roark aus Fountainhead-mäßige Figur, nämlich Adam Driver spielt Caesar Catalina, so ein Star-Architekt, der ein neues Baumaterial entwickelt hat und dafür auch den Nobelpreis gewonnen hat. Megalon heißt das. Und das ist so eine Mischung aus Biologie, KI und Baustoff einfach, ne? Also man sieht so Visionen aus dieser zukünftigen Stadt, Megalopolis, die er bauen will. Da musste ich sehr lachen an einer Szene, als es anfängt zu regnen und auf einmal dieses Baumaterial wie so ein Blatt wächst dann aus der Wand heraus und schützt die Leute davor. Da hat er eine große Vision, das will er bauen. Wer das aber nicht möchte, ist der von Giancarlo Esposito gespielte Bürgermeister der Stadt, Franklin Cicero. Der will so ein bisschen an den alten Wegen festhalten und scheint so der typische Kapitalist zu sein. Also Caesar bezeichnet ihn auch als Slumlord. Da gibt es am Anfang so eine, ja, so Architektenkonferenz, so ein Schauspiel, bei dem so die Frage ist, wie soll es eigentlich mit der Stadt weitergehen? Und der Bürgermeister will halt noch ein neues Casino und sowas aufbauen. Es ist ja so ein bisschen angelegt daran, dass es an Rom angelegt ist, Stichwort spätrömische Dekadenz, dass das so ein Reich im Sterben ist. Das ist etwas, was Coppola nicht so gut zeigt, finde ich, anhand von den Massen, die draußen sind. Also wir sehen eigentlich hauptsächlich die High Society in diesem Film. Wir sehen am Anfang, dass für ein neues Gebäude, was Cesar Catalina bauen will, da so ein alter Wohnblock gesprengt wird. Also wir hören immer von so verarmten Massen. Mal werden die auch als Immigranten bezeichnet. Wir sehen die aber nicht so viel, sondern hauptsächlich gibt es diesen Konflikt und in den kommt die Tochter vom Bürgermeister rein. Julia, die Tochter, die erst versucht, ihn so ein bisschen das zu unterwandern, was Adam Drivers Figur da macht, so ein bisschen für ihn zu spionieren, was führt dieser Architekt sonst noch so im Schild, aber dann verliebt sie sich in ihn und er merkt, sie kann auch die Zeit anhalten, oder nee, zumindest sehen, dass er die Zeit anhalten kann. Das ist ja diese Szene, Christoph, die du angesprochen hast, bei der man am Anfang nicht ganz weiß, ist es eine Metapher oder ist es eine tatsächliche Superkraft, sowas muss ja auch nicht immer aufgelöst werden im Kino. Sagen,
weiß man am Ende auch nicht genau,
und ja. Die werden dann ein Liebespaar und es gibt aber noch andere Figuren, zum Beispiel den von Shia LaBeouf gespielten Claudio Palcha, der der Sohn des reichen Bankiers ist, der eigentlich Caesars ganze Sachen immer finanziert, der will aber auch an die Macht und es gibt natürlich noch Wow Platinum, gespielt von Aubrey Plaza, eine Journalistin, die aber auch zur Macht strebt. Und dann sehen wir in diesem Film ganz Unterschiedliches. Also wir sehen so dekadente, reiche Partys, wir sehen ein Pferderennen, ne, so Ben Hur-mäßig, dass da tatsächlich wohl in der Realität stattgefunden hat. Wir sehen ganz viel aber auch CGI-Visionen. Ich glaube, meine Lieblingsstelle ist, als Cesar Catalinas Gesicht durch dieses Material Megalon wieder zurückgemorpht wird und er in die Bank rennt und sagt, meine Konten, was ist mit meinen Konten und so. Also lauter solche Szenen. Und dann am Ende kann tatsächlich, oder das ist natürlich die Frage, kann Megalopolis, diese Metropole, gebaut werden oder nicht? Christoph, wie fandest du den womöglich letzten, jahrelang in der Entwicklung sich befunden habenden Film von Francis Ford Coppola, Megalopolis?
Ich würde gern irgendein starkes Gefühl haben. Ich würde ihn gern lieben, ich würde ihn gern hassen. Ich würde gern ihn vielleicht so abstrus finden, dass er für mich Trash- und Camp-Value hat. Aber in meinem Kopf ist es wirklich so ein bisschen die Summe seiner Dinge, die nicht ganz zusammenpasst. Also ich sehe die Ambition, ich finde die Hintergrundgeschichte mal wieder fast so spannend wie den Film selbst, aber ich habe gemerkt, wie selten ich irgendeine emotionale Reaktion hatte, außer, interessant. Ich fand die Bilder interessant. Es gab ein, zwei, die ich brillant gefilmt fand und wo ich die Kameraführung und die Bildgestaltung enorm beeindruckend empfunden habe. Es gab einzelne Szenen, wo ich die Montage mochte, aber es gab halt auch genauso viel in diesen vielen, vielen, vielen Minuten, was einfach über mich drüber gewaschen ist. Und ich find's spannend, da halt rauszupicken, was ist es? Geht es um Kunst und Liebe, wie Lukas gesagt hat? Ist es einfach, wie der Titel sagt, eine Fabel über den Ist-Stand von Amerika, wo eine Figur für Trump steht, wo irgendwie Make Rome Great Again proklamiert wird und wo hier gezeigt wird, wie wir aus einer Zukunft kommen? Ist es ein Ego-Projekt, wo Coppola sich eigentlich selbst zeigt und sich als unverständliches Genie inszeniert? Ich weiß es alles nicht. Und ich weiß auch nicht, ob meine Kraft reicht, um das rauszufinden. Weil das Bedauerlichste ist, dass ich das Gefühl habe, ganz viele andere Filme haben Dinge, die Megalopolis macht, obwohl er so groß und außergewöhnlich und lange mache, ist auch schon besser gemacht. das, was du eben angesprochen hast mit diesen, mit der Allegorie über das Römische Reich und den Verfall, ich spüre es nirgendwo. Ich habe nicht das Gefühl, dass es halt eine dekadente Gesellschaft ist, nur weil die in so ein Medieval Times Rom-Restaurant sind. Das habe ich sogar in Babylon mehr gespürt in der Party am Anfang. Oder wenn wir halt ganz weit zurückgehen, einer meiner Guilty Pleasures ist halt gescheiterte Mammutprojekt Caligula, wo eben römisches Epos auf Pornofilm trifft und da auch irgendwie seit 3 Stunden geht. Und wo ich halt sehe, wie dekadent und widerlich und pervertiert diese Gesellschaft ist. Also Megalopolis, ich möchte ihn so gern für seine Ansätze mögen, aber die einzige Szene, wo ich eine merkliche emotionale Reaktion hatte, war als, Spoiler-Alarm außerdem, sollte hoffentlich klar sein, war als Adam Driver überraschend ins Gesicht geschossen wird und selbst das hatte mir zu wenig Konsequenzen. Also ein Film für meinen Kopf, der in mein Herz und in meinen Bauch zu wenig gemacht hat, fürchte ich.
Es ging ein Zucken durchs Kino und auch ein kleiner Aufschrei, als sich eine Erektion, die dann keine ist, in eine Armbrust verwandelt, auf jeden Fall. Das ist ja so eine ähnliche Schockszene. Der Film hat, ich finde das interessant, was du sagst, weil da würde ich kurz bleiben wollen. Das Erlebnis hatte ich auch, dass ich gerne es ein bisschen extremer gesehen hätte. Also ich hatte jetzt so viel gehört als vorher, das ist der schlimmste Film der Welt oder das ist so krass, was wir in diesem Film alles sehen, das ist so abgefahren, was Francis Ford Coppola jetzt noch ein letztes Mal noch auf die Leinwand bekommt und so. Und dafür dachte ich irgendwie so ein bisschen, geht so. Also ein paar, da sind auf jeden Fall interessante Bilder drin, da sind interessante Ideen drin, da sind Sachen drin, die würden nicht durchgehen normalerweise beim Studio, wenn nicht jemand das selbst finanziert hat. Aber dafür, dass jemand so all in gegangen ist mit seinem eigenen Geld, fand ich es auch oft ein bisschen handzahm. Also die Fete am Anfang, wo wir dann sehen, wow, das ist eine krasse Geschichte, Frauen küssen sich hier auf der Tanzfläche oder sowas. Ne? Also solche Geschichten. Plus, was auch ein bisschen reinspielt, finde ich, dass es eigentlich so ganz überrascht oder man so krass findet, ist, dass es diese Art von Film, also so eine heutige Allegorie, die aber in so einem Art Deco Babylon 20er Jahres-Style, aber mit natürlich auch Anleihen aus der Antike und sowas spielt, das gibt's nun schon auch so ein bisschen öfter so, ne? Deswegen finde ich auch stilistisch, auch wenn ich's auch wenn man wirklich sieht, der Film ist teuer und die Kostüme sind beeindruckend und die Leute geben sich auch Mühe, verrückte Charaktere zu spielen, so, ist das auch ein bisschen ausgeblieben bei mir, dass ich dachte so, wow, also das ist ja wirklich so völlig abgefahren, sondern ich glaube, man muss auch abgefahren finden, dass es auch oft irgendwie langatmig ist, komisch ist, Szenen lange ausgespielt werden und ein bisschen seltsam sind. Aber Lukas, wie fandst du das denn erstmal so? Und fandst du es denn extremer vielleicht als wir erstmal so?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, diese Reaktionen, die so stark waren, die so stark in eine Richtung gingen, hatten auch damit zu tun, dass da Kollegen, sagen wir, nicht ihre Hausaufgaben gemacht hatten und gar nicht mehr so präsent war, was eigentlich die letzten 20, 30 Jahren von Coppolas Werk waren. Denn ich finde, in diesem Film ist ja vergleichsweise wenig enthalten, sagen wir, ästhetisch, sagen wir, auf so einer Ebene des Experiments, was in so einem Film wie Twix zum Beispiel oder Tetro oder so nicht schon auch irgendwie angelegt ist. Gerade dieser krasse digitale Look wird ja mit so einem Film wie Twix sehr stark vorweggenommen und ich weiß auch gar nicht, ob hier so super starke Brüche damit stattfinden. Ich hatte auch das Gefühl, diese Megalomanie, dieses Wissentliche in das chaotische, überbordende Einsteigen, das wird ja ein bisschen durch so eine altersmilde Perspektive aufgegriffen. Auch das, was in Jugend ohne Jugend eigentlich schon enthalten war. Dieses etwas Exzentrische, das Schockierende, das Groschenromanhafte, das Absurde, das ist hier alles eben noch einmal enthalten. Diese exzessiven Partys, da habt ihr schon recht, das hat ein Kollege ganz gut beschrieben, der geschrieben hat, das sehe ein bisschen aus wie so eine heutige Magnum-Werbung oder sowas und da musste ich vielleicht auch hier und da dran denken, das trifft es eigentlich ganz gut. Und ich glaube, es fehlt hier dann wirklich im Großen und Ganzen an vielen Stellen die Vision eigentlich des Visionären. Es gibt immer wieder ganz tolle Einzelbilder. Man bezieht sich ganz typisch, wie so oft bei Coppola, zurück auf die Stummfilmzeit. Man hat Szenen, die vielleicht so ein bisschen aussehen wie so Montagen aus einem Cecil B. DeMille-Film, also so mit so rotierenden Bildern und einem Drogenrausch oder sowas, eine Begeisterung für die Lust und das Laster und die Sünde, die bei diesem sehr christlichen Filmemacher dann auch immer wieder durchkommen, die wir hier in anderer Form sehen. Ich habe die Reaktion, die ihr gerade beschrieben habt, alle so ein bisschen angeschaut dann im Nachhinein und dachte so, ich möchte einerseits diese große Bewunderung, die da ist, bitte konkretisiert haben. Ich habe oft das Gefühl, man bewundert hier allein den Wagemut und das finde ich völlig legitim. Ich bewundere Wagemut auch, aber dann hätte ich gerne das weitergeführt. Dann hätte ich das bitte als Grundlage des Denkens. Okay, was erzählt ihr denn hier mit einem Film, der so willentlich schon von sich selbst sagt, er ist megalomanisch. Das heißt, er hat eine Manie. Das heißt, er ist eben vielleicht nicht mehr ganz bei Sinn. Und dass man auch vielleicht diesen Fetisch für die Rettung von Filmen und Filmemachern und dem diese Tendenz des Autorismus eben auch die Grenzerfahrung eines Regisseurs spannend zu finden, dass man die irgendwie weiterdenkt. Und gleichzeitig hätte ich mir auch gewünscht, und da reagiere ich, glaube ich, stärker ablehnend, dass diese ganzen Verrisse, keine Ahnung, so überhaupt mal nachdenken. Denn ich habe das Gefühl, dieser ganze Spott, der sich über den Film ausgießt, ist ja auch sehr wohlfeil. Und wer dann irgendwie hahaha in seine Überschrift schreibt, der sollte vielleicht irgendwie doch den Beruf wechseln oder irgendwas finden, was ein bisschen interessanter ist in diesem Zusammenhang. Denn da haben sich manche auch sehr einfach gemacht. Aber ich gleichzeitig bin ich sehr nah an eurer Erfahrung. Ich hätte auch gewünscht, dass mich das mehr begeistert oder mehr schockiert, dass mich das mehr in die eine oder andere Richtung verschiebt. Aber es deckt sich irgendwie mit meiner komischen Erfahrung, die ich nie ganz substanziieren kann, dass ich immer das Gefühl habe, das Neue, das Unbekannte offenbart sich immer irgendwie zuerst so als Langeweile, weil man nicht richtig einordnen kann. Also zumindest alles, was ich irgendwie dann später als überzeugend und faszinierend und vor allem innovativ erlebt habe, das präsentiert sich mir oft erstmal irgendwie als etwas, das ich nicht so ganz greifen kann. Und ja, also das möchte ich nicht dem Film automatisch zugutehalten, aber das möchte ich zumindest im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt vielleicht ins Detail gehen und wenn wir vielleicht nicht nur so diesen großen Metadiskurs machen, sondern uns auch vielleicht an Szenen und Bilder und Ideen ranwagen, statt wie so viele von der Filmkritik jetzt gerade so darüber zu schweben. Das ist eine legitime Perspektive, aber ich habe das Gefühl, man gewinnt aus diesem Film am meisten, wenn man ins Konkrete einsteigt.
Eine Sache, da will ich noch gerne andocken, und zwar, du hast wieder über Filmgeschichte und Stummfilme gesprochen. Das hattest du auch damals bei Jugend ohne Jugend reingeworfen und da habe ich es nicht durchscheinen sehen. Da war es für mich, wenn es in Jugend oder Jugend ohne Jugend als Referenz drin war, war es für mich zu schlapp oder zu schlecht gemacht. Hier bei Megalopolis habe ich im Kino sehr oft an deinen Verweis denken müssen, weil bei Megalopolis sehe ich es halt komplett. Also vom Design einiger Shots, von diesen sehr auffälligen Lochblenden und diesen ganz starken Vignetten.
Die Zeitungsmontagen sind wieder da, was ja auch so ein 30er, 20er
Zeitungsmontagen. Genau. Und schon wieder erinnert mich dieser Film an einen anderen Film, der Sachen irgendwie ein bisschen vielleicht besser gemacht hat und auf jeden Fall spektakulärer war, nämlich ich hatte ganz oft bei dieser dekadenten Gesellschaft natürlich Metropolis-Flashbacks. Klar. Dass ich dachte, die Dekadenz und die Gesellschaft und die Partys, die hier dargestellt werden, die hat Fritz Lang quasi vor knapp 100 Jahren ähnlich dargestellt. Das heißt, vielleicht ist das halt auch so ein Ding, dass die Darstellung von Extravaganz, von Verfall, von Moralität eben deswegen so handsam ist, weil es keine aktuelle Darstellung ist, sondern weil es die ist, die aus der Stummfilmzeit rausgezogen wurde und in ein modernes New York gesteckt werden musste.
Ja, ich habe noch ganz andere Vergleiche gelesen. Ich glaube, in der Golem Kritik war ein Vergleich auf zwei Brecht-Opern drin, die auch so Städteentwürfe machen.
Ah, und musste ich auch dran denken.
Brecht ist natürlich auch so ein super naheliegender Bezugspunkt, weil wir so oft hier ästhetisch rausgeworfen worden, weil so viel offenkundig künstlich daherkommt. Wobei ich mich natürlich auch gefragt habe, so was mache ich jetzt mit diesem von außen betrachten? Was mache ich jetzt mit dieser neuen Perspektive? Weil ich muss sagen, wenn wir bei Brecht immer aufs Politische gestoßen werden, auf die Gemachtheit von solchen Zusammenhängen, dann war ich hier doch sehr irritiert darüber, dass der Demos eigentlich komplett abwesend ist, dass es ja letztlich eine technokratische Lösung von allen ist, also alles von oben aufdiktiert wird und dass wir irgendwie auch gar niemals diese Bilder relativiert bekommen, dass da einfach deren Wohnungsblöcke weggesprengt werden, sondern also ich meine, das ist dann vielleicht so dieses Robert Moses-artiges, der dann irgendwie die John F. Kennedy-Brücke baut und dafür halt irgendwie komplette Wohnblöcke letztlich einebnen lässt, um in die Zukunft zu kommen. Wobei ich, wenn wir jetzt irgendwie, was ich auch eben nämlich wichtig finde, wenn wir so diesen Fountainhead-Vergleich machen haben, dass es ja eigentlich keinen intellektuellen Gegenspieler gibt für unseren Catalan, oder? Es gibt keinen, also nicht das Ellsworth Tui aus aus The Fountainhead so ein besonders cleverer Gegenspieler ist, sondern der ist ja irgendwie immer so ganz unangenehm und basal und rattenhaft eigentlich. Aber hier haben wir überhaupt keinen intellektuellen Gegner für Adam Driver. Und das fehlte mir dann doch schon sehr. Oder dass man irgendwie eine Reibungsfläche dieses intellektuellen Prozesses, also es ist ein Film, der irgendwie überhaupt keine Dialektik enthält, sondern eher so TED-Talk-artig funktioniert. Letztlich, wenn dann am Ende immer wieder große Reden gehalten wird, habe ich das Gefühl, ja, die Welt wird gerettet, indem jemand sich hinstellt und sagt, jetzt seid mal alle nett zueinander und glaubt an die Zukunft. Das war mir dann doch ein bisschen zu wenig und das kann ich vielleicht auch nicht relativieren durch die äußeren Brüche oder dadurch, dass es eben eine Fabel sein soll.
Ja, das finde ich irgendwie ganz krass. Also dann lass uns kurz mal dabei dieser ideologischen Komponente bleiben, weil das fehlt mir fast in allen Kritiken, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, so ja, geil, Coppola macht's nochmal, größenwahnsinnig, ja, Rom, das ist ja wie römisches Theater, bla 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 bla, irgendwie so diese ganzen Sachen. Und dann guckt man sich diesen Film an, der finde ich schon ideologisch echt, also es wird ja immer so gesagt, so dass das so was Warmherziges ist, dieser Film, dass das so was Schönes ist, so man will die Kunst nochmal in den Vordergrund stellen, die Kunst kann die Welt retten, das Genie, am Ende ist da das Baby und so weiter und so fort, ja, also er macht's nochmal sein letztes Ding und dann kommt hier so eine irgendwie tolle Message raus, so sein Leben für das Kino oder die Kunst oder irgendwie sowas, so. Und dann ist es aber ein Film, der ja zeigt, wie Hochhäuser weggesprengt werden der Armen, wie und trotzdem an dieser Geniefigur Cäsar ja irgendwie dranhängt, so an dieser Person und ihn immer so in den Vordergrund stellt. Und die ganze Zeit während des Films fragt man sich ja aber, weiß aber nicht, ob man das soll, okay, aber finde ich den überhaupt gut, so als Figur, weil er wird mir jetzt hier so hingeworfen, als irgendwie meine Hauptperson so, er soll so vielleicht auch das Enigma sein, aber gleichzeitig hat er ja auch super viele Menschen hier auf dem Gewissen, die einfach vertrieben werden und so weiter und so fort. Und dann sehen wir immer diese Vision von dieser Stadt und offensichtlich, also es kann ja keinen geben, der das sieht und sagt, das ist schön. Ich weiß noch nicht, ob Francis Ford Coppola das denkt, da weiß ich nicht so genau, wie das gemeint ist, aber sagen wir mal, das stimmt, die Stadt, in der sich alles auf einmal, alle sind auf dem Segway, alle sind in irgendwelchen Kugeln, man muss anscheinend nicht mehr laufen, das ist ja die Utopie-Erscheinung, die es hier gibt, oder die, man muss nicht mehr im Regen stehen, so ungefähr. Und dann am Ende kommt diese Idee, die Stadt kommt, es gab ja große Proteste dagegen, dann ist die Stadt da, die Menschen sehen die Stadt und das ist das Happy End. Nachdem vorher noch die reiche Familie in der Bahn saß und gesagt wurde, ah Gott sei Dank, die wilden Massen sind irgendwie vertrieben worden, wir können jetzt zur Enthüllung von Megalopolis gehen. Und diese ganze Sache, also zu sagen so, das ist ein Film, der soll uns zeigen, dass die aktuellen Vereinigten Staaten der USA ähnlich sind wie die Spätphase des antiken Roms, ein im Zerfall befindliches Imperium. Was kann dieses Imperium jetzt retten? Dann wird uns ein Genie gezeigt, das die ganze Zeit an diesem Stoff arbeitet. Dann wird immer gesagt, ah, der ist eigentlich zu gefährlich, wir dürfen eigentlich nicht damit bauen, der ist eigentlich zu gefährlich. Also, ach Quatsch, der ist nicht zu gefährlich. Turns out, war nicht zu gefährlich. Also, war einfach quasi gut am Ende. Das ist irgendwie ja erstaunlich kleingeistig und eine erstaunlich idiotische Metapher in der aktuellen Zeit, wo wir sagen würden, so eine Figur ist ja vielleicht so ein Elon Musk oder sowas auch. Also das könnte man ja auch sagen, ne? So jemand, so ein genialer Erfinder oder so. Plus ist natürlich das, was die FDP uns die ganze Zeit erzählt und auch die Union. Ja, weiter der Verbrenner, irgendwann wird es dann schon eine Technik geben, die macht dann die Klimakrise weg und so. So, in dieser Idiotie ist das aber gleichzeitig, finde ich, ein ganz guter Film, um so amerikanische Ideologie zu zeigen, quasi so. Und so zu zeigen, okay, ja, so funktioniert das Denken. So denkt man, dass irgendwann muss so ein Erretter kommen, der uns da irgendwie rausholt und das irgendwie macht. Und dann werden sogar die armen Massen, die vorher weggebombt wurden, irgendwie sehen, ah, das passt dann schon, auch wenn dieser Film nie erklären kann, wo wohnen die denn da? Oder erstellt Megalon dann irgendwie das Essen oder so? Oder werden da jetzt neue Wohnungen im Boden geschaffen oder so? Also der glaubt an so eine Idee und dann setzt sich Coppola ja damit gleich, indem das Kind, das geboren wird, auch Francis heißt und dann am Ende die Zeit anhalten kann. Das und er für sich Sunny? Selber noch mal so ein
Sunny Hope, dachte ich.
Wollten sie die Tochter Francis nennen? Nee, sagen sie nicht, die Tochter nennen wir Sunny Hope und den Sohn nennen wir irgendwen wollten sie Francis nennen.
Aber ja, er ist in jedem Fall als Bezugsfigur in Cäsar angelehnt, oder?
Genau. Und vielleicht mal das, weil der andere ideologische Kritikpunkt, den ihr habt, können wir noch diskutieren. Aber das ist doch irgendwie sauhirnrissig. Und findet man das dann gut, weil es so symbolisch, so wie das manchmal bei Zack Snyder ist, dass man sagt, ja, steht schon symbolisch für so eine US-Ideologie, die wir gerade haben, weil es ist doch absolut hirnrissig eigentlich, was wir da sehen.
Also ich sehe ja vor allen Dingen, dass da biomorphe Architektur entsteht, oder? Also dass wir plötzlich uns sehr an der Natur orientieren. Man denkt an Architekten wie irgendwie Zaha Hadid oder Frank Gehry. Ich musste sehr an, weil wir vor kurzem für, M. Night Shyamalan gemacht haben, an die Architektur aus After Earth denken, die so ein bisschen irgendwie so ähnlich aussieht, mit ein bisschen mehr Zeltlogik. Aber vor allen Dingen ist der Bezug hier ja Neri Oxman, die ja auch Designs für diesen Film entworfen hat. Auf der Seite kann man sich auch irgendwie wie die Konzeption inklusive dem irgendwie Einschlag des Satelliten und dann baut so wie Zellen neu wachsen, sich auch die Stadt neu auf und so. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil es halt so ins Organische und damit irgendwie ins Natürliche überführt wird, also naturalisiert wird, was natürlich ideologisch eigentlich sein sollte. Und das fand ich schon irgendwie ganz interessant. Ich hab für mich persönlich dann irgendwann halt die Frage gestellt, weil, wie du schon sagst, das kann keiner schön finden. Und das ist irgendwie eine Frage, die man bei all diesen Diskussionen um Aufrichtigkeit, die diesem Film irgendwie angelegt worden ist, doch nochmal diskutieren. So, wie ironisch ist der? Wie viel Distanz hat der zu diesem Weltbild? Weil ich musste schon irgendwie denken, es ist auch irgendwie wie eine Parodie auf Klassizismus. Weil wenn wir eins über Francis Ford Coppola wissen, dass er in den 70ern irgendwie das Klassizistische im Kino durchgespielt hat und es dann hinter sich gelassen hat. Also, ich fragte mich bei diesem Film die ganze Zeit, so, wie viel Spott ist in dieser Perspektive dabei? Wie ernst nimmt er seine Figuren? Gerade wenn der auch filmische Verweise wie zum Beispiel Hatzaka Proxy von den Coen-Brüdern nimmt, die ja nun wirklich sehr satirisch auf diese Design- und Entwicklungssachen an, also die da ja den Hula-Hoop erfinden lassen und daraus irgendwie so eine große Geschichte erzählen, wie man früher immer so bei King Vidor so Aufsteigergeschichten erzählt hat. Und allgemein wissen wir ja auch aus seiner Karriere, dass es mit Filmen wie Tucker oder so immer Filme gab, die irgendwo an der schmalen Grenze zwischen Genieerzählung und Parodie auf Genieerzählung waren. Also das ist, was ich dann nachher da irgendwie doch dachte, so wie ernst soll ich denn diese Erzählung wirklich nehmen?
Vor allem, weil er ja die anderen, und dann gerne du, Christoph, die anderen Figuren aus seinen großen Filmen ja oft so stark dekonstruiert oder so in die Hölle fahren lässt eigentlich, ne? Also wenn wir The Conversation so sehen, wo dann das ganze Apartment aufgrund der eigenen auch ja Megalomanie oder alles durchleuchten zu können oder sowas, dann sich das so zurückschlägt und man da seine ganze Wohnung auseinanderhaut oder natürlich der Aufstieg und Fall bei Der Pate und Apocalypse Now, dieses Fahren in die Hölle, auch wenn man am Ende noch irgendwie rauskommt, aber wie so? Und hier am Ende ist natürlich so ein Happy End und lässt dann schon diese Frage stellen, wie hast du es denn gesehen, Christoph?
Also ich finde auch die Frage, was an diese Figur gebunden ist, wie man die wahrnimmt, wäre für mich das größte Problem. Also ich habe viele kleine Dinge am Film, die ich verzeihen könnte. Ich habe vieles, was ich gut finde. Aber das war auch was, wo ich mir genau wie ihr stark Gedanken drüber gemacht habe. Und ich bin sicher, ich kenne ein, zwei Kolleginnen aus der Kritikerriege, denen die Lesart einfach schon reicht, um den Film komplett zu verdammen. Aber ja, ich finde es auch komisch, dass wir diese Geniefigur ohne Gegenspielerinnen haben. Christian, was du gesagt hast, weder der Bürgermeister noch Julia, die halt so ideal dafür wären, ihn zu challengen, sondern die hängen ja ein bisschen an seinen Lippen, also die verstärken sogar noch unsere Wahrnehmung, dass er der Erlöser, das Genie ist. Und dadurch, dass eben dieser Status immer nur gefüttert wird, dass selbst die Leute, die gegen ihn sind, eigentlich nur als Folie dienen, um zu zeigen, lass ihn doch machen. Ich hatte den bitteren Beigeschmack von Musk. Ich hasse diesen Technokraten-Erlöser-Kult in der realen Welt und halt auch in der Filmwelt. Und ich finde, das ist eine komische, leicht gefährliche Herangehensweise. Selbst wenn das davon wegnimmt und sagt, okay, es ist quasi eine Figur, die Coppola verkörpert, selbst dann finde ich es zumindest sehr arrogant zu sagen, ich bin ein missverstandenes Genie und alle Leute kapieren nicht, was ich machen will und deswegen werde ich nicht unterstützt, aber wenn ihr mich machen lassen würdet, wäre alles wunderbar und schön. Also dass es so eine Art Selbstplädoyer ist, dass Coppolas nächster Film bitte mehr Unterstützung findet und dass nicht wieder so ein Alleingang ist. Also wenn man es so liest, ist es halt wirklich ein komplettes Arroganzprojekt. Und Lukas, was du eben angesprochen hast, die Ironie an der Sache oder die Satire, die spüre ich nirgendswo. Also bis zum Ende habe ich nicht das Gefühl, dass hier was ironisch gebrochen wird, dass was hinterfragt werden soll. Also die Stadt, die wir persönlich als seltsam wahrnehmen können, wird, finde ich, schon immer im Kontext und in der Szenerie so eingesetzt, als wäre es Pandora, als wäre es irgendwie Garten Eden, als wäre es etwas Wunderbares, ein Paradies, in das die Menschen hineingeführt werden. Und insbesondere, weil wir am Anfang im Voice-Over gesagt bekommen, ja, die Imperien zerbrechen, weil die Leute den Glauben verlieren. Und wie kriegt man den Glauben zurück, indem eine Messias-Figur aufsteigt? Und das ist seltsamerweise wirklich ein Gegenentwurf zum frühen Coppola der 70er Jahre, nicht wahr? Der ist natürlich älter geworden, der hat sich weiterentwickelt, der hat sicherlich seine Ansichten geändert. Aber die 70er Coppola-Filme, dieser fantastische Run mit Pate, Conversation und Apocalypse Now, basiert, wie er eben schon erwähnt hat, auf Figuren, die gut in ihren Job sind, immer besser werden und dann davon so sehr verschluckt werden, dass sie Teil, ja, sozusagen der negativen Kräfte werden, die sie eigentlich bekämpfen wollten. Also je besser du in dem wirst, was du tust, desto unvermeidlicher ist es, dass du zum Schurken wärst, dass du zum Imperator wärst, mehr oder weniger. Und hier ist genau das Gegenkonzept, nicht wahr? Hier ist jemand, der schon der Beste in dem ist, was er tut. Und er wird immer besser. Und als die Leute verstehen, wie gut er ist, schafft er es sozusagen, die Welt zu retten. Habt ihr da, also Christian, hast du da irgendwo eine Ironie gesehen? Hast du gedacht, ah ja, wir müssen eigentlich den Film so sehen, dass wir die Figur ständig hinterfragen und das ist so ein Taschenspielertrick, dass wir uns nicht blenden lassen dürfen?
Also dann gewinnt der Film total, finde ich, wenn man sagt, das steht sinnbildlich halt für so eine Art, die Welt zu sehen und so weiter. Aber das macht den Film, finde ich, nicht so interessant aus dieser Perspektive zu schauen. Das ist sehr wie bei The Fountainhead, ne? Also bei Ayn Rand's The Fountainhead ist ja so, wir haben diesen quasi, es geht um den genialen Architekten Howard Roark und wir wissen schon von Anfang an, der erste Satz ist Howard Roark laughed und da steht so nackt auf so einer Klippe und springt in die Fluten und ist gerade, glaube ich, bei der Uni rausgeworfen worden oder sowas, weil er irgendwie, also der will nie Kompromisse eingehen. Also immer, wenn er irgendwo ist und sagt, ey, ich habe eine Vision, wir machen das so, wir machen das alles mit Beton, wir machen diese Pfeiler und so, bei Howard Roark geht's ganz doll gegen diesen Klassizismus, also gegen dieses, es darf keine Säule geben, die nichts trägt, quasi so ist sein Ding quasi. Man muss das alles sehen. Das ist so ein bisschen Bauhausmäßig vielleicht auch. Und da wissen wir schon von Anfang an, der ist genial. Lass den doch nur mal machen, so ungefähr. Man hat ja so viele andere. Es gibt Peter Keating, der ist mit ihm ein Architekturstudent. Der macht's immer allen recht quasi. Dann gibt's Elswood Tuohy, der ist so dieser, so ein linker Schwätzer, so ein bisschen wird der dargestellt. Also der redet immer so von den Armen und so weiter und so fort. Und der schreibt irgendwelche Kolumnen und die Leute lieben den, aber eigentlich ist der verlogen und so weiter. Und dann gibt es noch später diesen, so einen Axel Springer-mäßigen Typ, der so ein Verlagshaus hat quasi so. Und da, und die werden aber alle so abtrünnig. Und nur Howard Roark bleibt bei seinen Leisten, ist am Ende dann halt auch so genial, so ungefähr. Und das macht, mir hat es damals Spaß gemacht, das zu lesen, weil es so unterschiedliche, sagen wir, Arten so auf die Welt zu blicken zeigt. Aber auch das macht natürlich Sinn, aus einer linken Perspektive zu lesen und sich zu denken, okay, das ist natürlich Schwachsinn. Also diese Idee von diesem Objektivismus von Ayn Rand, diesem Hyperkapitalismus, ist natürlich albern. Aber es macht in dem Buch Spaß, finde ich, so bei Howard Roark mit dabei zu sein, weil es natürlich schon auch die Situation im eigenen Leben gibt, in denen man das Gefühl hat, nee, ich möchte es eigentlich konsequent machen, ich möchte eigentlich keinen Kompromiss jetzt hier machen an der Stelle. Das ist so ein bisschen das Spaßige. Der Witz ist nur aber, finde ich, dass eigentlich kommt was sehr Ähnliches raus wie bei The Fountainhead hier. Wenn ich so lese, das ist jetzt The Fountainhead von links, eigentlich ja nur, weil Howard Roark jetzt in diesem Film hier mit einem Material baut, das dann scheinbar den Ökokommunismus bringt oder sowas. Und gleichzeitig ist The Fountainhead aber, fand ich, interessanter zu lesen, weil die Figuren so ein bisschen schärfer sind und das Banter, was hin und her geht, ein bisschen interessanter sind oder so. Aber die grundsätzliche Idee, es gibt so dieses eine Genie und es gibt noch so ein paar andere Parteien, das ist auf jeden Fall sehr wie in The Fountainhead. Ja, aber Lukas, wie hast du das denn gesehen?
Ich finde halt, diese parodistische Ebene, die wir gerade noch so ein bisschen angesprochen haben, kommt auch in der Überzeichnung sofort zum Tragen, oder? Also, ich meine, wenn da böse Populisten auf Baumstämme steigen, die wie Hakenkreuze geritzt sind, oder wir irgendwann wirklich so diese seltsamen, rauschhaften Zustände anstreben und Gesichter bildschirmfüllend, vielleicht wirklich wie im Stummfilmkino, da sind oder rotieren und permanent sich alles dreht und verwischt, dann habe ich schon das Gefühl, wir sind sehr in einer komischen Form von Distanz, die immer wieder erzeugt wird, um uns reflektieren zu lassen. Also das ist nicht im Text, sondern halt in der Form des Films angelegt, dass wir vielleicht so eine parodistische, überzeichnete Dimension haben. Zumal man ja auch sagen muss, ist eine Adaption eben auch dieser katilinarischen Verschwörung. Wir wissen ja, dass die eben gescheitert ist und danach Rom untergegangen ist. Also das ist ja, glaube ich, die Umdeutung sowas, wenn die geglückt wäre und wenn da nicht diese Reden stattgefunden hätten, die dann alle umgestimmt hätten. Und ich würde aber sagen, es ist irgendwie dann auch diffus, weil wir können uns nicht vorstellen, dass danach Rom nicht trotzdem untergeht, oder? Also ich bin irgendwie, wenn wir das als großes historisches Vorbild haben, diesen Verfall, dann bleibt das auch als Schatten darüber. Und all diese Bilder erzählen ja trotzdem vom Verfall. Also ich finde, eins der visuell eindrücklichsten Momente sind ja sicher diese zusammenbrechenden Statuen, die keine Kraft mehr haben. Ich meine, in Fountainhead gibt's ja auch diese wunderschönen Frauenstatuen, die eine der Figuren immer macht. Und hier scheinen die keine Kraft mehr zu haben. Und wir haben permanent auch so andere Untergangsbilder. Also zum Beispiel so diese Urzeitmenschen-Tänze, die wie von Flammen auf so diese Gebäude projiziert werden.
Mhm, und das fand ich hammer.
Ich finde allgemein, da sind immer wieder Bilder drin, die einfach super faszinierend sind. Und dem Randianischen würde ich sagen, so, es nimmt sicher Randianisches. Ich würde nicht da sagen, dass es das irgendwo in eine linke Perspektive überführt, sondern es ist, glaube ich, schon dann auch irgendwie ein seltsam liberaler Film, der doch irgendwie immer durch Vermittlung und Ausgleich und so und durch technischen Fortschritt, wie wir schon gesagt haben, dahin wird. Aber er unterläuft auch die randianische Perspektive total, indem er Dinge tut, die sie nie tun würde. Also zum Beispiel, dass die Liebe so mythifiziert wird und nicht eben rein Verhandlungsmasse ist, dass man nicht wegen den Werten des anderen liebt, sondern dass das wirklich so eine selbsterklärende Kraft hat und dass das vor allen Dingen diese gotische, also diese Gothic, diese Schauermärchen-Dimension wieder bekommt, weil wir haben ja diesen ganzen Plot um die tote Frau von Caesar, die er irgendwie immer wieder besucht, wo er wie in einem Edgar Allan Poe-Gedicht immer wieder hin zurückkehrt, aber niemand anderes scheint sie zu sehen. Und allein, dass die Liebe derart mystifiziert wird und dass zum Beispiel auch der Rauschzustand den Film so sehr bestimmt, während wir ja alle wissen, dass Ayn Rand so dem Rausch so total abgeneigt war und den Menschen also immer bei Sinnen haben wollte, weil alles andere eine Zerstörung, eine Reduzierung des Ichs irgendwie war. Also er scheint ja schon damit zu arbeiten und deshalb finde ich das auch nicht inhärent schlimm, dass er mit dem Fountainhead arbeitet, der ja sicher einer der interessanteren Romane von Ayn Rand ist. Aber ich bin immer noch so am Grübeln, okay, was hat das dann im Schnitt zu tun eben mit dem Römischen Reich? Und was hat das dann zu tun mit, wenn wir vielleicht noch über andere Aspekte reden, die ganz unglücklich eingepflegt sind, mit sowas wie zum Beispiel wie Cancel Culture? Weil es ja am Ende dieser Madison Square Garden-Sequenz, die so eine Art moderne Gladiatoren-Arena geworden ist, gibt's ja so ein Deepfake-Video, wo ihm Sex mit einer Minderjährigen vorgeworfen wird. Und da hatte ich das Gefühl, da waren so merkwürdige Zeitgeist-Aspekte. Klar, man kann jetzt sagen, das ist schön, dass jemand so unmittelbar seine autoristische Vision eben mit einpflegt und dass dann irgendwie, keine Ahnung, diese Figur Deepfake-Sex mit Taylor Swift hat. Aber es ist schon auch an manchen Stellen so ein bisschen unglücklich, was da noch alles so hineinfließt in diese Suppe, oder?
Ey, da merkt man halt, das ist so krass, finde ich, was da was so rauskommt manchmal dann so an den Rändern oder warum das überhaupt dann jetzt so gemacht wird, was dann auf einmal ein Plotpoint wird, denn du sagst es, ja, es ist ein Film für meine Frau und es ist irgendwie ein Film über die große Liebe, aber ich musste jetzt auch noch mal im Discord darauf hingewiesen
Victor werden.
Also, es gab ja, also es gab ja zwei Sachen. Es gab einmal diese Vorwürfe, dass Francis Ford Coppola sich am Set von Megalopolis übergriffig verhalten hat, Frauen geküsst hat, umarmt hat, die das nicht wollten. Da ist immer noch vor Gericht, also ist, glaube ich, nicht hundertprozentig klar, was da jetzt genau war. Er hat das abgestritten. Und dann gab es ja diese andere Sache, dass es diesen Regisseur Victor Salva gab, der tatsächlich einen Jungen vergewaltigt hat, irgendwie mehrmals, und der dann angeklagt war. Und Francis Ford Coppola hat dessen Anwälte bezahlt, hat zu diesem Jungen irgendwie öffentlich gesagt, du wirst nie wieder in der Branche arbeiten, hat die, glaube ich, auch nochmal verklagt. Also da sind ein paar Sachen auf jeden Fall vorgefallen so. Und dann hier einen Film zu haben, bei dem nach einer, und das ist diese Hin- und Hergerissenheit, glaube ich, der besten Sequenzen des Films fand. Ich fand dieses Taylor Swift-Konzert, also als das alles kam, als dieses Pferderennen losgeht, dann ist diese Taylor Swift-Sache, dann sieht man mal so, ich hatte immer das Gefühl, wenn der Film mal so richtig in die Gänge kommt, ja, wenn da wirklich mal das passiert und das passiert, parallel hat Adam Driver da seinen Drogentrip und sowas, dann dachte ich so, ah ja, okay, so langsam kommen wir hier in so eine Geschichte rein. Dann gibt's ja dieses Deepfake-Video und vorher natürlich diese Taylor Swift-Figur, also er will ja diesen vorführen in dieser Szene, diesen Keuschheitsglauben, den es da immer gibt, so diese Reinheit der Frau, während gleichzeitig alle irgendwie übergriffig sind oder verlogen sind und so. Und dann gibt es den großen Skandal, genau, dass er ja mit einer Minderjährigen hier geschlafen haben soll. Und dann gibt es den Plot, wie seine neue Freundin quasi irgendwo die Dokumente findet, die Geburtsurkunde. Nein, sie war nicht minderjährig, sie war 23, er ist fein raus. Und da dachte ich wirklich, dieser Film, muss man wirklich sagen, trieft in Teilen von misogynen Geschichten. Immer wieder sind Frauen irgendwie so die Dummerchen oder wie bei Ayn Rand übrigens auch, ist ihr die eine, nee, nicht die Journalistin, aber die junge, aufstrebende quasi Architekturinteressierte, die dann einfach auch nur so zur Mutter degradiert wird so ein bisschen, ja, also auf einmal dann im Film auch nicht mehr stattfindet. Und ganz oft gibt es hier so Männer, alte, auch so Schauspieler, schmierige Schauspieler, die wir so noch kennen, die echt auch so irgendwie so übergriffig sind, und das ist schon ganz schön ekelhaft. Also vor allem diese Geschichte da, gerade auch mit Coppolas Geschichte nochmal so, wo man echt so denkt, was musstest du hier jetzt nochmal irgendwie klarstellen, dass MeToo ein Fehler war, dass MeToo dazu führt, dass aufstrebende Künstler weggecancelt werden oder so? Also fand ich ganz, ganz unangenehm und habe ich auch in den ganzen abfeiernden Rezensionen zu diesem Film irgendwie kaum gesehen. Würde mich mal interessieren, wie Leute die Szenen fanden. Christoph, wie fandst du das denn?
Sehr, sehr, sehr ähnliche Erfahrung. Also mich hat an diesem Storystrang so viel irritiert. Also die Taylor Swift-Parallele ist halt unglaublich klar. Und da war schon das erste Fragezeichen, dass ich dachte, okay, sagt mir Coppola jetzt wirklich was? Oder ist es einfach nur, Taylor Swift existiert und ist Teil der modernen amerikanischen Kultur und deswegen ist er eine Figur? Genauso wie John Voight, der ja im wirklichen Leben auch so ein Trump-Anhänger ist, eigentlich fast so eine trumpische Figur spielt im weitesten Sinne. Sind es nur Referenzen? Sagt er mir, was quasi mit ihr als Sängerin gemacht wird, also warum sie so einen Wandel in ihrer Musik hat? Oder sagt er mir, oh, die ist Teil des Problems, also dass ihr hier einen Popstar wie eine Göttin verehrt, jetzt gerade in den USA, ist Teil davon, warum unser Imperium untergeht. Also da habe ich mich schon schwer getan. Und diese Deepfake-Sache, genau das Gleiche. Ich kannte die realen Referenzen, ich habe mich echt ein bisschen schmierig gefühlt, mir sowas ansehen zu müssen. Und es hat ja auch eben gar keinen Sinn ergeben, dass es halt so doppelt aufgehoben wurde, nicht wahr? Also du hast einerseits diese Sache, ich finde die Geburtsurkunde, ja, die war gar nicht minderjährig, aber es war ja sowieso ein Deepfake. Also rein narrativ, was wird mir hier gesagt, außer wenn du es in die Realität ziehst, Leute, es gibt ganz viele Gründe, warum das, was passiert ist, nicht schlimm war. I don't know. Und ja, ich glaube, wenn man so halt in dem Haufen der Szenen und Momente herumwühlt, dann findet man die eine oder andere Sache, aber das war auch der Moment, wo mir am stärksten aufgefallen ist, oh, hier wird gerade was über unsere reale Welt gesagt, von dem ich nicht weiß, ob ich mich damit irgendwie wohlfühlen kann.
Es sind oft die Darstellerinnen, die den Ton finden, der diesem Film irgendwie besser bekommen wäre, oder? Ich finde gerade Aubrey Plaza ist eine von den wenigen Performances in diesem Film, die irgendwie mit diesem Erhabenen brechen will und das Groteske und das Absurde auch in der Performance so ein bisschen ausstellt. Also sie ist vielleicht so ein bisschen wie so eine Hunger Games Figur oder sowas in der Art, wie sie sich so präsentiert.
Stimmt, bei Hunger Games hatten wir das ja auch.
An die Hunger Games musste ich ohnehin irgendwie hier und da mal ein paar Mal denken, weil so die Inszenierung der Mächtigen vielleicht so ein bisschen ähnlich ist. Sie bekommt viele sehr merkwürdige Szenen. Ohnehin finde ich, diese Art mit Schauspiel zu arbeiten, ohne jeglichen Blick auf Naturalismus, bringt ja auch, also bei TikTok geht gerade super viral, zumindest habe ich irgendwie so 10-mal diese Szene mitbekommen, wo er über sein Amazonian Mind irgendwie spricht und sie dreimal irgendwie das Yes und seine Betonung von Club und sowas, also diese und das finde ich aber alles interessant, oder? Weil ich habe mir das Schauspiel in diesem Film angeguckt und dachte, es ist interessant, wie es mit der Welt der Künstlichkeit interagiert, wie man fast auf der Suche ist nach einem Schauspiel, das irgendwas mit diesen Kulissen zu tun hat, und das finden dann natürlich die Darsteller unterschiedlich gut, und da hilft vielleicht die breite Bandbreite an Persönlichkeiten von diesen so seltsamen keine Ahnung, Right-Wing-Figuren wie John Voight oder so, über so gecancelte Menschen wie Shia LaBeouf oder sowas, oder jemand, der irgendwie so immer so ein bisschen an den Rändern der Warnung hinsteht, bis eben zu so klar so Gegenwartsfiguren. Also ich finde das auch interessant, was für eine Breite von Figuren da ist, aber ich weiß auch nicht, also es passt nicht alles zusammen, aber das scheint mir schon sehr klar intendiert, oder?
Also die Cast hat ja, also wir haben es ja jetzt schon öfter gesagt, angeblich hat Coppola die Idee schon mindestens seit Apocalypse Now. Also Lawrence Fishburne hat gesagt, so, oh, für mich hat sich ein Kreis geschlossen. Am Set von Apocalypse Now hat Coppola schon über Megalopolis geredet. Das heißt,
und ich meine, er war damals 14 Dekaden, und ist jetzt sehr alt.
Ja, Genau. Und über Dekaden hat sich dieses Projekt verändert und ich habe halt so in Cast-Listen geguckt, wer da wann, wo, wie De Niro, auf der Liste Coppola, stand. Genau, richtig.
DiCaprio, das war so ein bisschen das richtig, war auch irgendwie mehrfach
genau, angedacht,
als in der 2000er.
So also ein bisschen wirklich das Who is Who von Hollywood über die Dekaden. Und tatsächlich ist halt so die Schauspielerriege, die gerade da ist, ein Punkt, an dem ich wenig auszusetzen habe, weil die meiner Meinung nach dieses unkontrollierte, seltsam unzusammenhängende Chaos des Films tatsächlich komplett unterstützen. Also ich habe das Gefühl, fast jede Figur spielt eigentlich in anderen Filmen. Also John Voight weiß ich manchmal gar nicht, ob er überhaupt versteht, dass eine Kamera läuft und ob er einfach Dinge sagt, die ihm gerade einfallen. Shia LaBeouf ist irgendwie komplett outer space. Aubrey Plaza als Wow Platinum weiß ich auch nicht, wie sehr sie da reinpasst. Und Adam Driver und Natalie Emmanuel spielen auch einmal irgendwie ein Melodram und einmal ein Monolog, aber irgendwie ist es spannend, diese ganzen komplett talentierten Leute, die meiner Meinung nach auch wirklich alle eine Menge geben, die versuchen, Dinge mit ihrer Rolle zu tun, auseinanderclashen zu lassen und das macht den Film für mich interessant und meine größte Überraschung war halt sowas wie, dass Dustin Hoffman ab und zu auftaucht, in 2-3 Szenen ist und irgendwann stirbt und ich war, oh, Dustin Hoffman, I like this guy und plötzlich ist er weg. Also das war für mich tatsächlich so ein kleiner Erfahrungswert zu gucken. Ah ja, Shia LaBeouf lange nicht mehr. Oh, Jason Schwartzman, du bist auch
den habe ich am wenigsten drauf. Der macht ja gar nichts in diesem Film, oder? Jason Schwartzman steht immer nur
irgendwo. Der macht ja die Live-Szene angeblich, nicht wahr? Also die berühmte Live-Szene,
auch noch wo jemand was ist das? Könnt ihr mir das erklären?
Und mit der Leine, ja. Also in einer Pressekonferenzszene.
Genau, nach dem Absturz des Satelliten.
Genau, es gibt eine Pressekonferenzszene und es gibt verschiedene Dinge, die behauptet wurden. Also eine Sache, die tatsächlich passiert ist, ist beim Filmfestival, bei der Premiere, ist quasi während dieser Pressekonferenz Jason Schwartzman aufgestanden, ist auf die Bühne gegangen und hat quasi den Dialog mit Adam Driver auf der Leinwand geführt. Und die nächste Stufe wäre gewesen, dass du quasi in manchen Kinos so eine Live-Experience haben kannst, wo halt Schauspieler im Publikum sitzen, die halt zu dieser Szene aufstehen und mit einem Voice-Over von Jason Schwartzman mehr oder weniger halt den Dialog führen, dass halt in einer Szene eine Person aus dem Kino aufsteht und das macht. Was ursprünglich wohl die Idee war, was ganz anderes ist, ist, dass Coppola quasi so eine Art Chat-GPT mit dieser Szene machen wollte. Der wollte ganz ursprünglich, und das hat sich wohl verfahren, in Kinos Mikrofone aufstellen und mit Adam Driver quasi hunderte von Takes drehen. Und dann konntest du in dieser Szene als Publikumsgast oder Gästin aufstehen, zum Mikrofon gehen, Adam Driver eine Frage stellen, die halt durch so eine AI gejagt wird und dann kommt die Szene, die die Antwort darauf gibt. Also quasi Voice Recognition im Kino und der Schauspieler auf der Leinwand gibt dir die Antwort auf deine Frage. Das war die ursprüngliche Idee, die immer kleiner geworden ist und jetzt ist sie so ein bisschen ganz verschwunden, behaupte ich.
Es hatte sicher zu tun mit seinen Experimenten in dieser neuen Technik, die er Live Cinema nennt, seine Verbindung von Theater, Fernsehen und eben Kino. Er hat ja sogar ein eigenes Buch darüber rausgebracht, Live Cinema and its Techniques. Und wenn du diese AI-Idee ansprichst, er hat ja immer wieder diese großen Konzepte, diese großen Würfe, die wir ja auch in unserem Podcast über ihn angesprochen haben. Ich meine, dieser Film sollte ja auch irgendwann mal vierteilig werden und so opernartig in eigens dafür gebauten Kinos stattfinden und so. Aber so, finde ich, ist es halt einfach nur ein Überbleibsel, so eine Art, sagen wir, es gibt ja immer wieder diese Advanced oder Extended Cinema-Konzeption, die vor allen Dingen mit Leinwand und sagen wir, der Kadrierung zu tun haben, oft mit Projektionen in neuen Verhältnissen. Aber hier ist es ja der Versuch, ja, das so ein bisschen zu kombinieren mit Live-Theater. Aber ja, aber es fühlt sich halt wirklich wie ein Atavismus an, oder? Wie so ein Überbleibsel. Und wäre das irgendwie präsenter, wäre das irgendwie stärker als Mischung aus Theater und Kino gedacht? Also wäre, würde er den Raum öffnen vor dem Kino, dann wäre das sicher mutiger und intensiver geworden. So bleibt es ja wirklich so ein eine etwas komisch geframte Einstellung und ja, ein Voice-Over eben. Also das muss ich sagen, das war bei meiner Kinoerfahrung. Ich glaube, die Leute merken gar nicht mehr, dass da irgendein Bruch stattgefunden ist, sondern fragen sich nur, warum da so ein kleines Bild ist. Und das ist irgendwie schade, weil das wäre ja tatsächlich interessant gewesen, oder? Dass ein Filmemacher vielleicht hingeht und sagt so, wir arbeiten jetzt mit dem Kinoraum stärker, wir arbeiten mit Menschen in der echten Welt, wir schaffen da eine Form von Hybridisierung und Übergang. Also ich meine, bei Neri Oxman, die hier diese Designs entworfen hat, geht's ja immer dafür, dass Sachen so aus dem bestehenden Kontext so organisch herauswachsen. Und das wäre vielleicht dann auch der Sinn gewesen von 120 Millionen Dollar, dass man hingeht und sagt, okay, wir probieren Neues im Kino, so wie vielleicht jemand wie James Cameron halt durch seine Innovation mit 3D-Technik die Art, wie Kino vertrieben wird, für immer verändert hat. Aber es ist eben gescheitert. Experimente können scheitern und das scheint mir Atavismus eines gescheiterten Projekts.
Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und weiß nicht, ob ich Coppola da zu viel zutraue. Und ich fange mal mit einem anderen Statement an. Und zwar, ich war leider sehr enttäuscht vom Ende des Films. Ich war enttäuscht, dass die Auflösung quasi eine große Ansprache ist, die ich nicht sonderlich beeindruckend fand. Also ich fand sie nicht stark inszeniert, ich fand sie nicht stark gespielt, ich mochte den Inhalt nicht so sehr. Und dann ist quasi Film zu Ende, Happy End, Here is this baby, halten die Zeit an. Aber die Ansprache per se, zumindest in dem, was ich rausziehen konnte, ist ja so ein bisschen, Leute, können wir nicht mal darüber reden? Also ist nicht eins unserer Probleme, dass wir nicht mehr miteinander sprechen? Und ist nicht die Lösung, dass ich euch Dinge erkläre, also ich euch Dinge erkläre, ihr zuhört, aber dass wir uns austauschen und wenn wir in Konversation sind, dann verstehen wir einander und dann könnt ihr auch mich dabei unterstützen, die Zukunft zu bauen, weil halt ein Dialog stattfindet. Und da würde ich diese Szene hinstecken, dass quasi, wenn die Grundidee von Megalopolis ist, wie in diesem Endmonolog angerissen, eins der Probleme, warum unsere Gesellschaft untergeht, ist, dass Konversation fehlt, dann ist es natürlich komplett part of the chorus, wenn es eine Szene geben würde, wo du mit dem Film reden könntest, wo du den Dialog mit einer Figur, die du nicht verstehst oder die du vielleicht als antagonistisch oder zweifelhaft annimmst, suchen könntest. Und das ist im Konzept total clever, richtig genial. Ich weiß nicht, ob das Coppolas Gedanke war, aber das würde ich ihm zutrauen.
Das hätte man aber voll gut trotzdem machen können. Ne? Ja. Man hätte ja das trotzdem so machen können, dass tatsächlich jemand im Film kommt und sagt, und wenn ihr jetzt eine Frage habt und so, dann ihr im Publikum oder so. Also das wäre trotzdem irgendwie cool gewesen, weil ich glaube, der Film schreckt ja auch so die Leute ab. Bei mir war nämlich die gleiche Erfahrung, dass Leute wirklich so angefangen haben zu stöhnen, zu rascheln, Leute rausgegangen sind. Das wäre eigentlich, das hätte das, glaube ich, cool auffangen können, diese Szene, wenn man die tatsächlich nochmal anders gebaut hätte.
Ich finde ja sowieso, seine ganze spätere Karriere ist der Versuch, den Film als ein formbares Objekt zu begreifen. Auch etwas, das halt ganz im modernen Sinn der Kunst einfach nicht nur etwas ist, das auf uns einprasselt, sondern mit dem wir interagieren. Und das wäre ja eigentlich die Veränderung, oder? Der Film nicht als Frontalunterricht, sondern als etwas, mit dem wir im Austausch stehen. Das sollte ja immer das anzustrebende Ideal sein. Und mit dem Film reden können, wäre dafür ein gutes Bild. Nur leider fehlt das dann hier. Also ich finde diesen Versuch total edel und total gut. Aber es misslingt halt leider einfach. Die Technologie ist noch nicht bereit oder es fehlen Menschen in Kinos. Ich fände es ehrlich gesagt super witzig, wenn jedes Mal so ein unmotivierter Teenager, der so gerade vom Popcorn machen kommt, reingekommen wäre und dann irgendwie diesen Film genervt so eine Frage stellt.
Was soll die Scheiße? Weißt du,
das wäre so witzig, ehrlich gesagt.
Aber, total, es wäre mega witzig. Und dann so eine komische, diffuse Antwort von Adam Driver, die immer so passen würde, so ein bisschen. Ja, gute Frage, die ihr alle gerade gestellt habt. Also lasst mich mal so erklären.
Genau. Also es ist ein schöner Gedanke, aber halt leider irgendwie nicht zu Ende gedacht und nicht richtig ausgeführt, was sicher viele sagen würden, was den Film insgesamt beschreibt, aber ja, ich meine erstmal nur die Szene.
Ich hatte ja noch zwei kleine Aspekte, die ich noch kurz sagen wollte, dann können wir auch gerne ein anderes Thema aufmachen oder so. Die eine ist, weil du hast Absturz des Satelliten kurz erwähnt, dass ein Sowjet-Satellit abstürzen muss, um die Stadt zu zerstören, damit dann die neue Welt darauf gebaut werden kann, fand ich irgendwie sau weird und witzig als Idee. So, ich weiß nicht genau, was man daraus ziehen soll. Also ist es quasi so, dass Coppola sagt, naja, jetzt, wo der real existierende Kommunismus, der Sozialismus, also wo das quasi keine Option mehr für uns ist oder sowas, ne, wenn man sagen würde, nein, Ayn Rand, dir folgen wir nicht, wir wollen das Sozialistische aufziehen, dann müssen wir jetzt doch noch mal an den Kapitalismus glauben und der kann uns aber weiterbringen, wenn wir nur innovativ genug sind. Es gab ja kürzlich dieses Statement von Google, der irgendwie gesagt hat, ja, AI, das ist sowieso so klimaschädlich, da können wir nichts machen, wir können jetzt nur weiter in AI investieren und dann hoffen, dass AI irgendwann uns einen Weg daraus sagt quasi. Und das fand ich halt irgendwie so
sehr bizarr, diese Szene. Ich weiß nicht, ob ihr da.
Das wäre dann ja so Hyperaxelrationismus, oder? Wir können ja eigentlich nur noch beschleunigen, wir können eigentlich nur noch alle bestehenden Zustände aufsprengen. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich immer die Konsequenz von so einem Objektivismus, der ja auch irgendwie die Zerstörung des Gegenwärtigen immer predigt, der sich immer in Opposition sah, nicht nur zum Sozialismus, sondern auch zum Nationalsozialismus und der ganz verliebt ist in so futuristische Zukunftsmodelle, aber der gleichzeitig, also das finde ich immer so spannend bei Rand, dass sie gleichzeitig so viel konservative Aspekte hat, also dass sie so sehr auf Werte und Treue und solche, also nicht Treue, so Virtue halt als Kategorie so stark macht. Also ja, ich fand das auch so, es ist hyperplakativ, ich fand es visuell irgendwie super cool gelöst mit diesen so fast kometenartigen Abstürzen, also es erinnert mich am stärksten, dann sind wir auch wieder irgendwie so in der Antike und in diesem reichen Fundus, der unsere Kultur so prägt, irgendwie bei Pompeji oder sowas halt, also da gibt's ja auch diese Schattenrisse von Menschen, diese Aschereste von Menschen anwenden, die ich hier ja irgendwie in diesen Projektionen an die Hochhäuser irgendwie gesehen habe. Und ja, es ist, glaube ich, so oder so einfach erstmal nur die Feststellung, oder? Es ist, eine Sache ist vorbei und es passiert irgendwas. Ich dachte in diesem Moment aber auch irgendwie an Naomi Klein und diese Schockstrategie in ihr Buch, in dem es darum ging, dass nach Naturkatastrophen, nach Untergangsszenarien ganz oft dann eben gerade die fluiden, agilen Kräfte des Kapitalismus sich bestimmte Orte und Sphären unter den Nagel reißen und ihre neoliberalen Projekte vorantreiben. Also so habe ich es vielleicht auch so ein bisschen gesehen. Das, was ja noch mal irgendwie, ich meine, dass dieser Mann im Moment der Katastrophe kommt, das ist ja selten irgendwie ein Zeichen für jemand besonders Guten. Klar, man könnte das als so eine Heilandgestalt verstehen, aber tendenziell füllen ja dann nicht die besten Leute die Lücken. Also gucken wir uns zum Beispiel, was weiß ich, so den arabischen Frühling an oder so, wo wir gesehen haben, welche Kräfte am schnellsten mobilisieren konnten. Nämlich selten die, die für Austausch und gute Kommunikation stehen irgendwie.
Und ich bin mal wieder an einen Punkt, wo ich ganz viele Gedanken habe und weil der Film aber so fragmentarisch und auch manchmal so inkohärent ist, weiß ich nicht, in welche Richtung der mich schiebt. Ich hatte unter anderem gedacht, okay, es ist ein altes Drehbuch, vielleicht ist es halt ein Überbleibsel aus einem früheren Draft, wo einfach der Kalte Krieg noch sehr aktiv war und vielleicht ist es einfach was Coppola lange im Drehbuch hatte und nicht rausstreichen wollte, auch wenn es ein Anachronismus ist. Dann habe ich gedacht, okay, aber vielleicht ist genau das Gegenteil. Vielleicht ist es ein ganz aktueller Kommentar, dass jetzt gerade in der Welt ein Umsturz auch durch Aktionen passiert, die vom russischen Staat ausgehen. Also hier ist gerade eine destruktive Macht in der Welt, die aus Russland kommt. Und wie gehen wir quasi mit der Zerstörung um? Und das ist ein Lösungsvorschlag. Oder aber vielleicht ist es wirklich die ironische Brechung, die, Lukas, die du vorhin ansprachst, obwohl ich da immer nur so Brotkrümchen-Hinweise drauf finde, dass hier ein Stück Technologie, was damals total neu und modern war und was für den Fortschritt der Menschheit stand, plötzlich nicht mehr funktioniert und Zerstörung bringt. Also ist das quasi der Kreislauf und der Brandrodung der Dinge, dass Technologie neu und fantastisch ist, aber in 50, 60 Jahren wird Megalopolis auch quasi implodieren und bis dahin brauchen wir aber die neuen Revolutionäre. Also ist es ein Petitum Mo, dafür brauchen wir quasi Sunny Francis oder wie auch immer das Baby halt so quasi. Das muss sich darum kümmern, dass wenn Megalopolis der abstürzende Satellit ist, das quasi die neue große Idee.
Stimmt, aber
ist.
Megalopolis kann ja eigentlich nicht, weil es ja immer im Wandel ist, aber das ist dann quasi die Idee, die nur eine Utopie eigentlich bleiben kann für uns. Ja, vielleicht so.
Ja. Ich hatte auch darüber nachgedacht, dass Megalon ja unzerstörbar ist und ich habe gedacht, was wäre, wenn Städte für immer bleiben, also wenn sie nie verfallen könnten, wenn sie noch in Jahrhunderten da wären. Und das ist ja wirklich dann Ruinen Wert-Theorie, oder? Das ist wirklich Albert Speer und irgendwie diese Frage, was bleibt dann ewig bestehen und was sind tausendjährige Reiche, die in zehntausendjährige Reiche werden? Und ich habe mich dann gefragt, so, das ist ja irgendwie, wir haben über diesen Film hier schon gesprochen und dieser Film ist ja auch irgendwie dann wie so ein Satellit, der jetzt über uns schwebt und wir fragen uns, was passiert in 50 Jahren mit dem. Das wäre für mich vielleicht auch eine Frage, glaubt ihr denn, was in vielen Kritiken schon so problematisiert, in Frage gestellt worden ist, wird den in 20, 30 Jahren, werden wir den für einen Klassiker halten, wird das ein Heaven's Gate, aber das ist schon kalkuliert. Wenn wir irgendwas gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, dass Künstler viel stärker ihre Karrieren selbst auch als Kunstwerk betrachten, dass sie viel stärker planen und gestalten und dass wir ganz viele Filmemacher haben, wo man total merkt, ah, dieser Film steht für das, was in anderen Karrieren schon stattgefunden haben. Jemand wie Tarantino will nur 10 Filme machen, um irgendwie so ein perfektes Werk einfach insgesamt zu haben. Was macht die Zeit mit diesem Film? Also verfällt der oder ist dieser Film aus Megalon gebaut?
Ist natürlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, eben weil ja Coppola jetzt schon quasi live damit kokettiert, nicht nur in den Werbekampagnen und Presseverführungen, sondern auch so ein bisschen im Film selbst. Also sind wir quasi genau in der Mitte von Megalopolis, wo das Genie missverstanden ist. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Fallstrick, den man sich stellt. Also mein Bauchgefühl wäre, ein Film, bei dessen Release man schon überlegt, wann der ein Kult-Classic werden darf, der macht sich selber das Leben schwer. Aber ja, also vielleicht ist es so in ein paar Jahren. Mein Gefühl wäre, die Dinge, die wirklich nochmal gewonnen haben über die Jahre, die in ihren Zweit- und Drittauswertungen erfolgreich waren. Also ich denke dann sowas wie Blade Runner, der seine Zeit sicherlich ein wenig voraus war und erst später im Publikum gefunden hat. Die hatten Dinge zu sagen, die einfach noch nicht zeitgemäß waren. Die hatten einen Stil, der noch nicht ihr Zeit gepasst hatte. Und da Megalopolis so viel nimmt von Versatzstücken, die sich über die Jahre angehäuft haben und ganz viel über meiner Meinung nach eher die Gegenwart als die Zukunft sagt, also unsere Zukunftsperspektive aus der Gegenwart quasi darstellt, glaube ich, das sind alles Dinge, die eher dafür sorgen, dass der Film altert und ein Kuriosum bleibt. Was ich allerdings...
Also Southland Tales mäßig?
Genau, Southland Tales ist ja meine Trash-Perle, genau. Also den als Komödie finde ich ihn super, als Drama und für mich. Ja, vielleicht so. Also vielleicht ist das so ein Ding so, Leute, wollt ihr mal was sehen, was Coppola am Ende sagt? Ihr werdet nicht glauben, was da passiert. Und ja, vielleicht ist das so. Aber eine Sache, auf die ich Wetten abschließen würde, ist, wenn Coppolas Gesundheit noch durchhält, also wenn er uns in 10 Jahren als Mensch noch erhalten ist und noch körperlich und geistig fit ist, dann wird es ein Megalopolis Recut geben. Also das haben wir im Special rausgefunden, ja, dass er super gerne an seine Werke rangeht und dass niemand was dagegen hat, sondern immer sagen, ja, der ist besser geworden, der Film. Parte 3, Apocalypse Now, One from the Heart. Also der Megalopolis Recut ist meiner Meinung nach gesetzt. Da werden noch andere Schnittfassungen folgen und vielleicht ist das dann die Fassung, die der Geniestreich ist, die es hier hätte sein müssen?
Ich finde halt, dass dieser Film, das wollte ich noch zum Schauspiel sagen, warum wirkt das Schauspiel so komisch? Weil ich habe den geguckt und dachte dann, warum wirkt denn das so seltsam? Also dass Leute sagen, das ist jetzt so mega Trash oder das ist ein B-Movie, woran liegt das denn? Und ich habe das Gefühl, es liegt unter anderem daran, dass er sehr viele Szenen so richtig lange ausspielen lässt, auch manchmal mit gar keinen Schnitten, die passieren oder so. Jemand kommt in den Raum, jemand anders ist da und dann acten die so miteinander, was ja eigentlich was ist, so der mittellange Take, was total interessant sein kann, wenn man das macht. Aber Coppola, was er irgendwie nicht macht, ist das oft musikalisch so zu unterfüttern. Also ganz oft ist es so, man hört dann, wie jemand ein Glas abstellt auf den Tisch oder man hört, im Hintergrund wird irgendein Raum geputzt. Es gibt das ja manchmal so als Comedy, dass so Videos, bei Musikvideos gibt es das doch, oder? Dass so die Hintergrundgeräusche werden, also das Lied wird weggemacht und man hört nur so dieses Getippel und Getappel irgendwie so in diesem Film. Und ich glaube, deswegen wirken die verschiedenen Darsteller und Darstellerinnen auch so unterschiedlich in dem Film, weil Coppola anscheinend nicht so viel Interesse hat, die verschiedenen Stärken so zu untermauern mit filmischem, hatte ich so manchmal das Gefühl. Also so eine Person wie Wow Platinum kommt so rein und man denkt, okay, cool, Aubrey Plaza in dieser Rolle. Aber die Szene mit Shia LaBeouf auf dem Tisch geht dann 5 Minuten und sie sagt halt die ganze Zeit irgendwelche krassen Sachen, die aber auch schon betagt wirken irgendwie, Call Me Auntie Platinum oder sowas. Und dadurch ist das wie so ein Witz, der nicht so ganz zündet und so die ganze Zeit so ausläuft. Und Adam Driver fand ich wiederum interessant. Der hat gefühlt so alle Zeit der Welt in so einer Szene. Also der setzt sich da rein und die Szene geht 5 Minuten und er erzählt dann einfach was und man hat so das Gefühl, der ist da einfach da und präsent in dem Film oder sowas. Er hat nicht dieses krass Übertriebene in seinem Acting. Ich mochte zum Beispiel Shia LaBeouf auch sehr hier in dem Film, in dieser Figur. Aber man hat immer das Gefühl, der Film kommt nicht so richtig hinter diesen Performances. Und dadurch läuft das so komisch auf. Und dadurch glaube ich auch, wenn der noch mal wiederentdeckt wird, dann entweder, weil sich vielleicht wirklich unser Verhältnis zu Schauspiel mal ändern wird. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass mit so TikTok und jeder ist vor einer Kamera und Leute sind übertrieben und Leute sind doch alle unterschiedlich so ungefähr, dass wir irgendwie so das Gefühl haben, das stört uns nicht mehr oder wir finden daran Gefallen. Oder natürlich die andere Möglichkeit, die so auf der Hand liegt, aber auch nicht auf der Hand liegt, ist, es gibt irgendwann Megalon. Also es gibt tatsächlich halt irgendwann so einen Stoff, der tatsächlich halt so selbst irgendwie Städte bauen kann oder sowas. Und dann sagen wir, ah, guck mal, Coppola, vor irgendwie 20, 30 Jahren hatte er das schon in dem Film. Was hat das denn da mit der Welt gemacht oder so? Ich glaube, für so einen richtigen, aber Kult-Classic ist der Film selber zu verhaftet schon in anderen Klassikern. Und das ist, glaube ich, nie so eine gute Sache, wenn man das Gefühl hat, so, der Film bezieht sich selbst schon so stark auf eine ältere Ära von Kino, von Stil und so weiter und so fort. Wobei natürlich so ein Film wie The Great Gatsby von Baz Luhrmann macht es auch und könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht wird er auch nochmal stärker wiederentdeckt oder sowas. Aber er ist nicht so, ich habe, in dieser Stilistik ist er nicht so einzigartig, habe ich das Gefühl, dass man dann am Ende sagt, ah ja, wisst ihr noch, Megalopolis, das war irgendwie visionär damals.
Zum Schauspiel, ich fand ganz interessant, er wurde ja öfter verglichen mit der Ästhetik der Prequels von George Lucas, den Star Wars Film. Und das wäre vielleicht auch eine Erklärung für dieses Schauspiel, weil, wenn wir uns zurückerinnern, es gab damals ganz viele irritierte Schauspieler, vielleicht wie später bei irgendwie den Hobbit-Filmen oder so, die so irritiert waren, dass sie ohne Räume spielen mussten, dass sie oft in so grünen, blauen Kammern saßen. Und ich glaube, wir sind schon in einer Zeit, wo wir immer wieder Schauspiel haben, das nicht mit Raum arbeiten kann, sondern so eine bestimmte Form von Abstraktion irgendwie entwickelt und damit wieder in Nähe von Theaterschauspiel kommt. Oder wir haben so oft Menschen, die halt
total theatral,
mit Objekten interagieren müssen, die halt einfach nicht da sind. Man hat heute dauernd dann irgendwelche so, okay, vor dir ist kein Drache, sondern halt ein Stock mit irgendwie zwei weißen Kugeln dran oder sowas. Und ich glaube, das ist ein Schauspiel, das wir hier oft sehen. Eins, das sich die Räume immer mit imaginieren muss und das manchmal sogar ganz konkret. Da sind ja natürlich Szenen, die vielleicht am emotionalsten sind, die so über der Stadt schwebend entstehen, die natürlich komplett in so, wir wissen, dass das so grüne, blaue Räume sind. Es sollte ja ursprünglich mal so mit, wollte er mit so neuer LED-Technologie arbeiten, aber hat dann nachher gesagt, okay, ich komme mit diesem Studio nicht klar, ist zurückgegangen zu Greenscreens. Und das ist, glaube ich, das Interessante an diesem Schauspiel, dass das irgendwie auch schon ein Bewusstsein dafür hat, so, wir wissen, es muss theatral sein, weil diese Räume existieren nicht. Und das finde ich interessant zu dieser Frage, worum geht's hier in diesem Film? Um die Vorstellung von neuen Räumen, von dem Entwerfen von neuen Arten von Zusammenleben. Also es ist ein Schauspiel, das antizipiert, dass da Räume sind, die noch nicht da sind, aber die irgendwann entstehen werden. Und ob das jetzt halt durch die Technologie des Films entsteht oder weil die jemand baut, weil der eine neue Möglichkeit zu leben schafft, das fließt irgendwie zusammen in dem Moment.
Genau, so kann man es sehen, aber man hat sowas natürlich auch einfach schon in so unerfolgreichen, schlecht gespielten Filmen auch gesehen, so eine Art von Schauspiel. Also man kann es jetzt nur zugute halten und sagen, man sieht da was irgendwie so drin, oder man kann sagen, ja, das passiert halt auch, wenn das Skript irgendwie nicht so dolle ist, wenn die Leute nicht so genau wissen, wohin es in dem Film geht und wenn die Schauspielführung ist. Gab es nicht auch das Gerücht, dass er ganz lange auch immer nicht am Set war oder sowas? Also wie involviert war er dann auch die ganze Zeit? Das kann natürlich da auch drauf kommen. Christoph, muss man Megalopolis gesehen haben?
Natürlich muss man ihn nicht unbedingt gesehen haben, aber wir haben es in der Anmoderation gesagt, es ist ein Film, der die Gemüter spaltet, und ich finde ja diese Extremmeinung, dass Filme immer entweder Meisterwerke oder Publikumsbeleidigung sind, ein bisschen toxisch in unserer Zeit. Und ja, wenn Megalopolis quasi ein Gesprächsangebot ist, der geniale und wirklich idiotische Momente zusammenmengt, dann finde ich das ganz interessant. Ich bin mit einem mittelmäßigen Gefühl aus dem Kino rausgegangen und meine Hauptfrage war wirklich, können wir uns darüber unterhalten? Wird's quasi einfach ein draufhauen, wird's irgendwie ein seltsames Tau ziehen? Und ich hatte das Gefühl, wir haben alle genug gefunden, worüber wir reden können, was den natürlich nicht komplett rehabilitiert. Also meine Metapher wäre die eines wunderbaren, glänzenden Hochhauses, was uns hier produziert wird. Also tolle Fassade, sieht irgendwie cool aus, die Sonne scheint da durch die Fenster, aber will man darin wohnen? Denn drinnen ist erstmal noch eine Leere, von der weder Coppola noch der Film Ambition macht, sie zu füllen. Und ich glaube, das ist halt das, was das Publikum machen soll. Wenn man da reingehen will, um ihn zu bashen, easy peasy. Wenn man da reingehen will, um ihn abzufeiern, muss man, glaube ich, dafür arbeiten. Also die Leute werden inzwischen einen Eindruck haben, was der Film macht. Und ich glaube, es gibt eine Gruppe von Menschen, die einen Riesenspaß dran haben werden, einfach reinzugehen, den Film aufzunehmen und wie wir darüber zu reden. Aber wenn man wirklich Entertainment sucht und vor allem, wenn man einen Pate-Film, Apocalypse Now-Film oder einen Conversation sehen will, oder einfach gutes Hollywood-Entertainment, das kurzweilig ist und das den Konventionen entspricht, ist man hier an der völlig falschen Adresse und wird zu den lachenden Leuten in mein Kino gehören, die sagen, Coppola ist bekloppt geworden.
Das ist aber gut, The Conversation, die wahre Conversation ist nicht der Film aus 1974. Die wahre Conversation ist nicht das gescheiterte AI-Experiment mit Adam Driver im Film, sondern es ist die, die wir über Megalopolis am Ende zusammen führen sollten. Ich It's finde, genius. Man sollte den sich anschauen. Also es sei denn, man möchte Coppola nicht finanziell unterstützen, dann vielleicht erst, wenn er irgendwo auf schmierigen VOD-Seiten vielleicht sein Dasein fristet. Aber ich glaube, so viel wird er jetzt mit dem Film eh nicht verdienen. Ich finde es ein Film, bei dem man so man aus dem Kino kommt eigentlich und so die Hände, so also die Ellenbogen auf die Knie, sich so an den Stuhl setzen will, den Kopf in die Hand und eine Zigarette rauchen. Und dann sich so zu fragen, was ist jetzt eigentlich nochmal? Also ich finde, ja, man sollte den gesehen haben. Doch, man sollte sich auch mit Francis Ford Coppola irgendwie mal so ein bisschen beschäftigen. Und es ist schon interessant. Das war auch mal wieder interessant, so ein Film, der so in Teilen einen so aufputscht und dann wieder so super zäh ist, irgendwie mal mit so einem Publikum auch so ertragen zu müssen. Also das ist ja auch irgendwie nicht so oft. Deswegen würde ich sagen, ja, wenn er jetzt noch im Kino läuft und ihr das moralisch vertreten könnt, schaut euch diesen in Teilen sehr widerlichen Film an. Lukas, wie fandst du's?
Ja,
was sagst du, muss man den gesehen haben?
Ja, man muss den gesehen haben. Wir können doch nicht nur Filme wie, keine Ahnung, von Denis Villeneuve gucken, wo jemand ernster Film bei der KI eingegeben hat und dann kam das nachher raus. Es gibt nicht nur Rembrandt, sondern es gibt auch, keine Ahnung, Carol Lee Schneeman und Cy Twombly oder sowas. Guckt euch mal ein bisschen was anderes an. Und wer immer irgendwie den großen Klassizismus, wo alles holistisch zusammenpasst, sehen will, der darf das gern in irgendeiner Kunstgalerie für Langweiler machen, aber hier passiert ein bisschen was mehr. Und ich fand den auf jeden Fall sehenswert und interessant und schön und auch hässlich und auch dumm. Und diese Abschlussrede ist definitiv nicht in Ansatzweise, vielen Ansätzen so klug wie die Endrede von Monty Python's Meaning of Life, die uns viel mehr über das Zusammenleben verrät. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also ja, schaut euch den an oder es gibt Ärger.
Und über Denis Villeneuve, über Monty Python und auch über Francis Ford Coppola haben wir drei alle Specials aufgenommen, mehrere Stunden lang, wo wir durch deren Werke gehen. Und das könnt ihr genau hören, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Ja, so viel vielleicht erstmal zu diesem Film. Habt ihr sonst noch irgendwas gesehen, was ihr empfehlen wollt oder nicht empfehlen wollt? Ich habe drei Folgen von Shogun gesehen, dieser FX-Serie, die hier bei Disney Plus läuft. Ich fand's furchtbar. Also die ersten drei so, das soll ja so toll sein, aber da dachte ich wieder, okay, kann ich noch mal Silence von Scorsese sehen? Kann ich noch mal irgendwas von Kurosawa sehen? Kann ich irgendwas anderes sehen als diese Serie? Aber es wird wohl. Ich habe Verschiedenes gehört. Manche sagen, die ersten drei Folgen sind super, dann wird's schlechter. Die ersten drei Folgen, da geht's halt hauptsächlich um so eine weiße Figur, die dann nach Japan kommt und sich halt wirklich wie der dümmste Typ verhält. Und man die ganze Zeit denkt, kann ihm bitte irgendwer den Kopf abschneiden mit einem Katana? Ich ertrage es nicht mehr. Aber wir sehen dann, wie alle ganz begeistert sind von ihm und er da in den Rängen aufsteigt. Wir sind jetzt natürlich so halb drin, meine Freunde und ich. Also ich denke mal, wir gucken das noch zu Ende, aber mit Widerwillen. Und dann habe ich mein absolutes Lieblingsvideospiel entdeckt. Lorne's Lure heißt das. Komischer Name. Ich habe ein Video gemacht auf dem YouTube-Kanal Gamekritik. Mache ich jetzt wieder sehr viele Videos zu Videospielen. Könnt ihr euch mal anschauen, weil das war für mich so ein Rabbit Hole in Megastruktur Science Fiction. Also es gibt diesen Manga Blame, wo die irgendwie ewig nur in so einer Sci-Fi-Struktur rumlaufen und Rendezvous mit Rama von Arthur C. Clarke habe ich auch dazu gelesen und so. So viel dazu. Lukas, hast du irgendwas, was du empfehlen willst?
Ja, zum einen habe ich gerade gestern einige Filme aus dem 24-Stunden-Marathon, den der Podcaster-Kritiker Justin DeClue, unter anderem bekannt für den Porton Cinema Club, jedes Jahr um Halloween herum oder zumindest im Oktober abhält. Und habe da einiges gesehen, unter anderem Gongo Fair von 1992, so eine Art Fantasy-Paranoia-Thriller über eine Gruppe von Kosaken, die nach Moskau fährt, um einen Ochsen zu kaufen, gedreht von dem Regisseur Bachit Kilibayev. Und das wird dann so eine Art absurder Trip durch eine endlos lange Nacht. Und das ist genau die Art von Film, die ich mag. Irgendwann werden die Herzen von großen Schweinen gegessen. Es gibt mehrere Musical-Nummern. Man flieht vor Menschen. Dann trifft man auf Kung-Fu-Omas, möchte ich mal sagen, ist es auf jeden Fall ein großer Spaß und sieht gerade auf diesem post-sowjetischen alten Filmstock wirklich ganz wundervoll aus. Ansonsten habe ich noch eine ganze Menge andere interessante Sachen gesehen, zum Beispiel Bluebeard's Eighth Wife von unter anderem Ernst Lubitsch, der eine ganz hervorragende frühe Hollywood-Komödie ist von 1938 und der eine Einstiegsszene um den Kauf eines Schlafanzugs hat, die ich nur ans Super. Herz legen kann. Also wenn man den noch nicht gesehen hat, sollte man sich wenigstens mal diese ersten 10 Minuten anschauen und überlegen, was da alles erzählt wird und wie lang so eine Sequenz sein kann und wie viele kleine Zwischengags die hat. Also den fand ich auch ganz bemerkenswert. Und The Second Act, der neue Film von Quentin Dupieux über Schauspieler, die so eine Art Date irgendwie spielen sollen, aber die ganze Zeit aus ihren Rollen herausfallen, fand ich auch sehr bemerkenswert. Ich bin bei Quentin Dupieux mit seinen kleinen Miniaturen immer so ein bisschen hin und her gerissen. Manchmal finde ich es ein bisschen nervig und habe das Gefühl, ja, ich verstehe, das ist Meta, ich kenne das alles schon, aber manchmal denke ich auch, ach, spannend und witzig, was du da tust und wie du mit diesen Verschiebungen arbeitest, sodass die jetzt mittlerweile nicht mal mehr von Szene zu Szene passieren, sondern dass innerhalb von einem langen Take dreimal so die Bedeutungsebene gewechselt wird. Auf jeden Fall fand ich das einen sehr bemerkenswerten Film und hatte sehr viel Spaß mit dem. Ich dachte am Anfang, oh, der kippt jetzt gleich auch wieder in so unangenehme Cancel-Culture-Sachen und irgendwie in Kulturkampfthemen, die mir nicht ganz geheuer sind, aber findet dann doch eine sehr schöne Seiltanzebene, um all diesen schwierigen Sachen irgendwie eine neue Bedeutungsebene zu verleihen.
Ah, was mir gerade noch einfällt, schade, dass The Brutalist von Corbet nicht schon rauskommt. Sonst könnte man irgendwie ganz gut Megalopolis und den Ayn Rand und so vergleichen, ja. Aber der tröppelt bei uns ja dann wahrscheinlich am Anfang.
Weil sein anderer Jahres Film rein. Vox Lux und sein erster Film Childhood of a Leader auch alle drei irgendwie mit in Megalopolis sind. Also es geht ja auch um diese Popfigur, die göttlich über allem schwebt und es geht um den Aufstieg eines Diktators. Also Corbet braucht drei Filme für das, was Coppola in einem macht. Darüber kann man jetzt streiten, ob das gut oder schlecht ist.
Christoph, willst du noch was empfehlen?
Ja. Ich hatte ein bisschen eigenartige Kinozeit, weil ich komme halt gerade von einer längeren Reise, war dann mehr oder weniger eine Woche hier und war dann wieder auf einer kurzen Reise und in diese Woche musste ich viel reinballern und das Hamburger Filmfest so oft besuchen, wie ich konnte. Und da habe ich To Kill a Mongolian Horse gesehen, chinesischer Film über quasi traditionelle mongolische Reiter, die darauf klarkommen müssen, dass immer mehr Leute in die Stadt ziehen und halt so der alte Kampf zwischen Tradition und Modern, also auch hier so ein bisschen Megalopolis, maybe. Unglaubliche Bilder, also fantastische Landschaftsaufnahmen mit Laiendarstellerinnen gedreht, aber fand ich interessant, auch wenn es ein sehr langsamer Film ist. Und dann bin ich quasi in den AI-Tunnel abgerauscht, Filmfest Hamburg auch The Wild Robot gesehen, natürlich DreamWorks Animation, aber total herzig und ich würde lügen, wenn ich nicht das ein oder andere Mal Tränen in den Augen gehabt hätte. Für den Filmdienst gucke ich mir gerade.
Der hat ja super Kritiken bekommen.
Ja, der ist Wild Robot, ja. Ich fand den mega unterhaltsam und wirklich sehr rührend. Er hat in viele Themen reingetappt, die mir einfach persönlich nahe gehen. Und dann bin ich quasi bei AI geblieben und schreibe gerade für den Filmdienst an der Serie Rematch, wo es um das Schachduell zwischen Kasparov und Deep Blue geht, eine Rezension, die die Tage rauskommen wird. Und natürlich, um unseren nächsten Podcast vorzubereiten, habe ich mir The Beast angeguckt, in dem es auch um Metavern-Allegorien, um ein wenig Wahnsinnsprojekte, aber auch um AI geht.
Genau, wir sind live. Genau, die Folge kommt heute raus. Das ist ganz frisch, was ihr hier hört, wenn ihr das jetzt gerade hier am Montag hört, denn ich schneide das gleich noch und hau das raus. Denn wir sind live. Ich habe es am Anfang der Folge schon gesagt, wir reden über KI im Film anhand von The Beast von Bertrand Bonello am Donnerstag in Berlin im Filmrauschpalast. Also falls ihr noch Zeit habt, kommt vorbei. Gibt noch ein paar Tickets. Genau, da müssen wir jetzt gleich im Anschluss mal besprechen, was wir da erzählen. Deswegen hört jetzt hier diese Folge auf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr beide mit mir über Megalopolis geredet habt.
Gerne. Ciao.
Tschüss. Ja, sehr gern. Tschüss. Wiedersehen.